die euch einen, also zu erzählen, wie ihr zum Glauben gekommen seid, erzähle ich euch doch auch noch eine Geschichte von jemandem aus der Kirchengeschichte, wie der zum Glauben gekommen ist. Und zwar die Geschichte von Aurelius Augustinus. Den Mann kennt ihr sicherlich. Einige kennen vielleicht auch seine Bekehrungsgeschichte. Denn das ist eine der sehr bekannten Geschichten, wie jemand zum Glauben gekommen ist. Das liegt daran, weil er einer der wenigen gewesen waren, die auch aufgeschrieben haben, wie sie zum Glauben gekommen sind. Also die meisten Leute sind irgendwann zum Glauben gekommen, die haben das mal weitererzählt, aber die haben das nicht schriftlich hinterlassen. Dieser Aurelius Augustinus, der ist 354 geboren, und zwar in Nordafrika. Und seine Familie, die ist so fromm, zumindest zum Teil. Nämlich seine Mutter Monika, die ist gläubig. Und sie erzählt dem kleinen Augustinus auch schon immer von Gott und betet dann auch für ihn. Und der will eigentlich als kleiner Junge nichts davon wissen. Der ist ziemlich intelligent und der geht dann nachher auch an die Universität. Da studiert er. Insbesondere Rhetorik und Jura. Er sagt auch, dass er da ein leicht lockeres Leben geführt hat. Er hat sich viel mit Freunden getroffen, hat mit denen gefeiert. Und als er noch ein bisschen jünger gewesen ist, da sagt er auch im Nachhinein, er hat manche Sachen einfach nur getan, weil es ihn gefreut hat, andere zu ärgern oder irgendwas Böses zu tun. Also er erwähnt dann solche Sachen, über die wir vielleicht heute lächeln, aber die ihm später so schwer am Gewissen lagen. Beispielsweise geht er dann an dem Nachbarsgarten vorbei und stiehlt da ein paar Früchte. Und nicht, weil er hungrig ist, sondern nachher wirft er damit nach einigen Tieren und so. Also die werden einfach gleich weggeworfen, er will die gar nicht essen. Es geht einfach nur um den Reiz, da irgendetwas zu stehlen, irgendetwas Verbotenes zu machen. Das setzt sich später in seinem Leben auch fort. Er ist nun wirklich sehr begabt und das führt dazu, dass er nicht nur durch einen kleinen Job in der Provinz bekommt, sondern schließlich berufen wird als Anwalt und als Professor nach Rom. Und Rom war damals ja der Mittelpunkt der Welt. Da wurde das ganze Römische Reich regiert, Nordafrika gehörte auch dazu und da hat er richtig Karriere gemacht. Und die ganze Zeit, da hat er, wie wir heute sagen würden, das Leben genossen. Also dieser Augustinus ist eigentlich, wir könnten heute sagen, so ein Erfolgsmensch. Die Leute sind ihm zugeströmt, die haben ihn gemocht, er hatte viele Freunde gehabt, er hat viel Geld verdient, er hat großes Ansehen gehabt, aber irgendwie war er damit doch nicht zufrieden. Er hat dann da und dort gesucht, hat sich mit Philosophie auseinandergesetzt. Und dann hat er auch gehört, dass da der Ambrosius von Mailand ist, das war ein bekannter Prediger der damaligen Zeit, eben in Mailand. Und dann ging er dahin und hörte sich dessen Predigten an, aber irgendwie so ganz überzeugt ihn das auch noch nicht. Und ist dann schließlich so in sein Landhaus draußen vor den Toren Roms gegangen im Sommer, hat sich da eben niedergelassen, einfach zum Studieren und Vorbereiten. Und da war er wieder so innerlich darüber nachzudenken, ist das im Leben alles, gibt es da noch irgendwas anderes? Und er hatte eben dann das Fenster offen und draußen ein paar Häuser weiter, da spielen Kinder und singen immer wieder solch ein Reim und singen dann nimm und lies, nimm und lies. Und da überlegt er sich, kann das vielleicht Gott sein, der mir das sagt? Und dann schlägt er die Bibel auf, die er von Freunden aus Mailand bekommen hat, eben da, wo er zum Gottesdienst gegangen ist, und schlägt da gerade eine Stelle aus dem Römerbrief auf. Und da liest er, irgendwie das Leben besteht nicht in Fressen und Saufen, sondern eben in der Gnade Gottes. Und da denke ich, was ist denn das? Das passt ja genau auf meine Lebenssituation, denn er hat es sich einfach nur gut gehen lassen. Und das hat ihn so tief getroffen dabei, dass er an diesem Abend noch zum Glauben gekommen ist. Er hat dann regelmäßig die Gottesdienste in Mailand, eben einige Stunden entfernt, besucht und es hat für ihn einen radikalen Lebenswandel gegeben. Also erst einmal, eine Sache hat sich schon ein paar Tage später gezeigt, denn er hatte, so wie es heute ja auch modern ist, nicht mit einer Frau verheiratet zusammengelebt. Das ist ja viel langweiliger, vor allen Dingen dann wird man sie ja nicht mehr so schnell los, nicht? Und deshalb hat er sich gesagt, er lebt nur mit einer Freundin zusammen. Mit der Freundin hatte er auch ein Kind, er hatte vorher auch andere Freundinnen gehabt. Auf jeden Fall, die lebten jeder in seiner Wohnung, nicht? Also er in seinem Haus und die Freundin hatte da ein eigenes Haus, in dem sie lebte. Und ein paar Tage nach seiner innerlichen Kehrtwende, nach seiner Bekehrung, da hat er dann die draußen auf der Straße getroffen. Also er ging da entlang und sie lief ihm entgegen und dann rief sie so über die Straße rüber, hallo Augustinus, ich bin's. Und Augustinus rief dann zurück, aber ich bin's nicht mehr. Ja, Und ab diesem Zeitpunkt, da war es eben auch mit dieser Freundschaft eben aus. Er hat gesagt, das ist unmoral, da will ich auch nicht weitermachen. Er hatte dann auch nie geheiratet in seinem Leben nachher, aber er hatte gesagt, das war falsch, da habe ich nicht richtig gehandelt. Er hat dann seine ganze Karriere aufgegeben. Er ist weggegangen von der Hauptstadt in Rom, hat seine Professur aufgegeben, seine Einkünfte hat er große Teile der Kirche gespendet, ist dann in sein Elternhaus zurück nach Nordafrika gegangen. Seine Mutter lebte auch noch, hatte die ganze Zeit für ihn gebetet und sich dann eben gefreut natürlich, dass er zum Glauben gekommen ist. Und da hat er sich dann erst einmal mehrere Monate zurückgezogen, einfach nur zum Beten und zum Bibellesen. Einfach in das Haus, in die Stille, auf das Land. Und nach dieser Zeit hat er gemerkt, Gott beruft ihn in den Dienst, in die Kirche hinein. Er sollte dann die Gemeinde, der Gemeindeleiter der Stadt, in der er lebte, Hippo Regio, der war kurze Zeit vorher gestorben. Und die Gemeinde, die jetzt mitbekommen hat, da ist einer, der so konsequent Jesus nachfolgt, die haben ihn dann mehr oder weniger gezwungen, Gemeindeleiter zu werden. Er hat darin allerdings auch die Aufgabe Gottes gesehen und hat dann in den kommenden Jahrzehnten, also in den Jahrzehnten, die dann danach kommen, einige Bücher geschrieben, die bis heute noch bekannt sind und die gesamte Kirchengeschichte mit beeinflusst haben. Unter anderem eben gerade ein Werk über die Gnade, dass Gott allein durch Gnade errettet. Und dieses Buch war es, was Luther zum Glauben geführt hat, 1000 Jahre später. Denn der gehörte ja zu den Augustiner Eremiten, also zu den Mönchen, die sich auf den Augustinus berufen haben. Und er hat die Schriften des Augustinus studiert und es hat dann neu zu der Erkenntnis gekommen, ja, Errettung ist nicht aufgrund von Werken, sondern nur allein aufgrund von der Gnade. Wo wir merken, dass das, was der geschrieben hat, dieser Theologe, der als der wichtigste Theologe der ersten 500 Jahre gilt, das hat eben über Jahrhunderte hinweg Auswirkungen gehabt und immer wieder Menschen motiviert und vorangeführt. Unter anderem hat er dann auch noch ein Buch geschrieben über das Verhältnis von Staat und Kirche, also von Christ zur Obrigkeit, wie man sich da verhalten soll. Und das nannte sich eben Der Gottesstaat, so heißt das Buch. Kann man bis heute auch noch lesen und haben wir oben auch in der Bibliothek, wer da mal reinschmökern möchte. Und da möchte ich jetzt eigentlich weitermachen, denn mein Thema heute Abend ist hier ein bisschen das Mittelalter. Ich habe euch gestern schon darauf vorbereitet und habe dann auch die Frage gestellt, wann das Mittelalter überhaupt begonnen hat. Und so ein ganz festes Datum haben wir nicht. Es gibt dann so manche Eckdaten, kann man sagen. Ein Eckdatum ist der Untergang des Römischen Reiches. Zumindest müssten wir sagen, der Untergang des Weströmischen Reiches. Da beginnt so langsam das Mittelalter. Manche sagen, bei der Gründung des ersten Klosters im Westen auf dem Monte Cassino, also das heißt im Norden Italiens, da beginnt das Mittelalter. Andere sagen dann bei den Germanenstürmen, also der Völkerwanderung, wann die ganzen Germanen da durch ganz Europa gewandert sind und dann bis nach Spanien und Nordafrika, da waren ja die Vandalen, nicht, die da gehaust haben, wie die Vandalen, daher kommt das ja. Die haben da alles erstmal kurz und klein geschlagen, weil die Germanen waren damals noch nicht so gut erzogen wie heute. Die waren ja Barbaren aus der Sicht der Römer. Also das heißt, Barbaren waren die Bartträger, nicht? Barbaren, Barbaros ist der Bart, weil die Germanen waren alles richtig dicke Bärte gehabt. Das war natürlich nicht das Einzige, sondern das war für die Römer nur ein Anzeichen ihrer mangelnden Kultur. Weil jemand, der was auf sich hält als Mann, der rasiert sich natürlich glatt. Nicht? Der wäscht sich auch morgens mal, nicht wie die Germanen, nur ab und zu, nicht? Sondern das macht er regelmäßig. Und für die Römer waren diese Germanen tatsächlich unheimlich. Also die Römer, die kämpften überall, aber normalerweise mit so gesitteten Völkern. Also das waren irgendwie, aber diese Germanenvölker, die hatten ja nicht mal eine Militärstrategie. Also, wenn man sich jetzt mit einer Armee aufstellte und wollte gegen die antreten, das gab es praktisch erstmal nicht, sondern die Germanen, das waren Stämme, es gab ja kein ganzes Land Germanien, sondern es gab einzelne Stämme, die umherzogen und die haben einfach also so gemacht, wenn sie angegriffen haben, dann sind die in ungeordneter Folge aus dem Wald herausgerannt, haben eine Keule über dem Kopf geschwungen und haben wild geschrien. Und das war natürlich vollkommen ohne irgendeine Ordnung. Da ist keine Strategie dabei. Und damit wussten die Römer nicht immer umzugehen. Und deshalb waren das für die Barbaren. Und darüber hinaus muss man tatsächlich sagen, von den Germanen konnte ja auch keiner lesen und schreiben. Nicht? Und Kultur, da hielten sie auch nicht viel von. Als sie das erste Mal die Stadt Rom erobert haben, waren sie ganz froh darüber. Und was haben sie gemacht? Ja, diese Kunstwerke, zum Beispiel alles da Gold und Silber und so, haben sie alles eingeschmolzen. Nicht? Also die haben keine Idee für Kunst gehabt. Da waren irgendwelche kunstvollen Ketten, Armbänder und sowas. Interessiert sie nicht. Einfach zack, alles in den Ofen rein, eingeschmolzen. Dann hat man damit Münzen, kann man besser transportieren. Nicht? Oder eben, dann haben sie die Villen und aus den Villen, da haben sie einfach die Holzverkleidung rausgerissen, um Feuer anzuzünden, nicht? Um da so ihre Schweinchen da zu braten, nicht? Um dann was zu essen zu haben und so. Also da muss man sagen, das ist halt irgendwie, hat sich heute in der Zwischenzeit zum Glück ja geändert. Aber erst einmal haben die Germanen, was puncto Kultur angeht, einen großen Rückschritt vollbracht. Die haben nämlich erstmal alles kurz und klein geschlagen und als hinterher nichts mehr da war, tja, dann mussten sie anfangen, das neu aufzubauen. Das führte übrigens auch dazu, dass viele Römer tief erschüttert waren und das deshalb auch so als Einschnitt erleben. Jetzt ist ein total neues Zeitalter. Jetzt ist eben das Mittelalter, jetzt ist das Römische Reich am Ende. Das gilt allerdings, wie gesagt, nur für das Weströmische Reich. Das Oströmische Reich, also Byzanz, das existierte noch bis 1450. Da wurde es nämlich von den Muslimen erobert. Das heißt also noch fast 1000 Jahre länger. Aber das hatte eben im Westeuropa keinen Einfluss mehr gehabt. Also das sind so verschiedene Daten. Im Mittelalter ist eine Frage, der wir jetzt nachgehen wollen, und die habe ich gerade schon durch Augustinus vorbereitet, die will ich noch ein bisschen erläutern. Und zwar, das ist die Stellung von Staat und Kirche zueinander. Das ist ja eine Frage, die wir heute immer noch haben. Also wie stehe ich als Christ zum Staat oder zur Politik, könnte ich sagen. Und eine Sache, die dabei eine wichtige Rolle spielt, wann sozusagen diese Frage anfing, brisant zu werden, das war schon kurz vor dem Mittelalter, deshalb will ich noch darauf eingehen, das ist nämlich zur Zeit von Konstantin dem Großen. Wir haben ja die ersten 3 Jahrhunderte, da gab es Christenverfolgung. Da war gar nicht die Frage, wie steht der Christ zum Staat, der war froh, wenn der Staat ihn in Ruhe gelassen hat. Im Neuen Testament lesen wir zwar, sie sollen für die Obrigkeit beten, das haben sie auch getan, aber sonst haben sie damit wenig zu tun gehabt. Und es gab dann eine letzte große Verfolgungswelle, so um 300 herum, und die dauerte einige Jahre. Sie endete dann damit, dass der Kaiser an, wir würden heute sagen, wahrscheinlich Krebs gestorben ist, sehr grausam auch gestorben ist. Am Ende ist niemand mehr zu ihm gegangen, weil seine Geschwüre so gestunken haben und so. Und das sahen die Christen als Gericht Gottes. Der hat sich gegen das Volk Gottes, also gegen die Christen jetzt, vergangen, und jetzt hat Gott ihn gestraft. Und tatsächlich führt es dazu auch, dass mit dem Tod dieses Kaisers die Verfolgung zusammengebrochen ist. Jetzt brach ein Nachfolgestreit aus, und in diesem Nachfolgestreit hat sich auch der Konstantin eingemischt. Konstantin war Heerführer des Römischen Reiches in Gallien gewesen, also hat sich damit Asterix und Obelix herumgeschlagen. Und als er dann mitbekommen hat, dass in anderen Teilen des Römischen Reiches auch Feldherren jetzt ihren Anspruch auf die Regierung anmelden, dann ist er mit seiner Armee nach Rom marschiert. Seine Armee hat gesagt, Konstantin for President, nicht? Oder wir können sagen, Konstantin für Kaiser oder so. Die wollten ihn also zum Kaiser machen, die waren begeistert von ihm. Und die sind dann nach Rom gegangen. In Rom war Maxentius, der hatte sich selbst schon zum Nachfolger des Kaisers ernannt. Und auf der Reise dahin, da passierten eben ein paar Sachen. Und eine Sache ist dann in die Kirchengeschichte eingegangen, nämlich der Konstantin der Große, der war sich gar nicht ganz genau so sicher, schaffe ich das jetzt auch? Und als er kurz vor Rom gewesen war, da hat er eines Morgens eine Vision gesehen. Und in dieser Vision sah er das Zeichen Christi am Himmel. So sagt er das selbst in seinen Memorien. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, war das das Kreuz oder war das dieses Rochi-Zeichen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Rochi-Zeichen, das ist ja so wie ein X und dann ist in der Mitte so wie ein P, nicht? Und dieses X, das ist eben ein griechischer Buchstabe, der nennt sich Chi, also CH. Und das in der Mitte, was wie ein P aussieht, das ist ein griechischer Buchstabe namens Rho. Also das ist jetzt die Anfang CHR, der Anfang von Christus. Nicht? Und das war eben auch ein Zeichen der ersten Christen. Und es gibt jetzt die Überlieferung, die sagen, er hat dieses Zeichen am Himmel gesehen. Und andere sagen, er hat das Kreuz am Himmel gesehen. Jedenfalls, er hat sofort identifiziert, das ist das Zeichen des Gottes der Christen. Denn in Gallien hatte er schon mit Christen zu tun gehabt. Und er war generell ihnen auch offen gegenüber. In Gallien war die Verfolgung mit am wenigsten intensiv gelaufen. Und hier hat er dann darauf vertraut, also das ist jetzt der Gott, dieser Gott will mir die Herrschaft geben, dann werde ich mich auch für diesen Gott einsetzen. Er hat noch bevor er die Schlacht gemacht hat, gesagt, Amnestie für Christen, also Christenverfolgung ausgesetzt. Es kam dann zu der Schlacht an der sogenannten Milvischen Brücke vor Rom und er siegte. Ein paar Jahre später hat er auch noch den Kaiseranwärter im Osten besiegt und war damit wieder Kaiser für den ganzen Römischen Reich. Und er hat dann konsequent, ist er dem auch weiter nachgegangen. Er hat regelmäßig jede Woche also den Gottesdienst besucht, er hat jeden Morgen eine Andacht gemacht, hat in der Bibel gelesen, hat sich damit auseinandergesetzt, hat dann auch versucht, die Kirche mit zu reformieren, manche Dinge im Positiven, wie wir das heute sagen würden, zum Beispiel beim Konzil von Nicea, da wurden viele positive Entscheidungen festgeschrieben, die wir heute auch noch genauso akzeptieren und glauben. Da wurden dann Fragen der Trinität besprochen und so, die waren in der Kirche ja vorher schon diskutiert. Nur es gab keine Möglichkeit, die offiziell zu beschließen, weil die Christen im Untergrund lebten, in der Verfolgung lebten. Er hat dann darüber hinaus auch den christlichen Predigern und Missionaren hat er die Steuern erlassen. Er hat den Sonntag als Feiertag eingeführt. Er hat dann auch noch einige andere Feste als Feiertage eingeführt, Weihnachten und Ostern als offizielle Feiertage. Und er hat dann bestimmte heidnische Feiertage als von der offiziellen Feiertagsliste gestrichen und noch so einige andere Sachen mehr. Also er hat sich wirklich engagiert, durchaus auch Dinge, die ihn haben was kosten lassen. Er hat dann zum Beispiel auch Bibelübersetzungen finanziert, also dass in andere Sprachen Bibel übersetzt worden sind und so. Und diese totale Kehrtwendung war eine Gebetserhörung der frühen Christen gewesen. Denn wir müssen uns vorstellen, die waren in der totalen Verfolgung. Das war vielleicht ähnlich wie das Volk Israel in Ägypten. Also die da schreien unter dem Pharao, wir kommen um und wir werden umgebracht. Genau so war das und die haben darum geschrien und Gott hat ein Wunder getan. Er hat diesen Kaiser sterben lassen, hat dem Konstantin den Großen diese Kaiserwürde ermöglicht und hat dadurch den Christen freie Bahn gegeben. Und erst einmal war das für die Christen tatsächlich dieses ungeheure Gottesgeschenk. Und wir müssen uns vorstellen, jetzt brach auch eine Erweckung aus. Plötzlich konnten die Christen frei predigen und die Leute konnten frei in die Kirchen gehen. Es konnten plötzlich Kirchen gebaut werden, öffentliche Evangelisationen durchgeführt werden und vom Staat aus keine Hindernisse mehr, sondern entgegengesetzt sogar noch freie Bahn. Es gibt dann manche Christen heutzutage, die in der konstantinischen Wende gern den Abfall des Christentums sehen wollen. Und zwar einerseits wird dann gesagt, ja, Konstantin der Große hätte ja das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Also erst einmal habe ich euch ja schon die letzten Abende darauf hingewiesen, dass gar nicht im Römischen Reich, das war gar nicht das Erste, wo das Christentum zur Religion auch der Herrschenden geworden ist. Sondern da war zum Beispiel das Fürstentum von Edessa, da war auch Äthiopien und einige andere Orte, die viel früher schon ein Staatschristentum in Anführungsstrichen hatte. Und was viele Leute auch nicht wissen ist, Konstantin der Große hat das Christentum gar nicht zum Staatschristentum gemacht. Sondern er hat es nur zur erlaubten Religion gemacht. Erst etwa 100 Jahre später wird es zur bevorzugten Religion. Und ehe dann gegen heidnische Opferpriester vorgegangen wird, dann vergehen nochmal einige Jahre. Also das heißt, Konstantin der Große hat nie irgendwelche Leute verbrannt, weil sie da nicht gläubig waren, hat nie andere Religionen unterdrückt. Er hat einfach das Christentum jetzt Freiheit gegeben. Und weil er selbst Christ geworden ist, hat er das natürlich dann auch aus seiner Motivation unterstützt. Und das, glaube ich, sollten wir erst einmal durchweg als positiv ansehen. Dass es hinterher negative Auswirkungen davon gegeben hat, ja, das konnte der Konstantin der Große selbst nicht vorhersehen. Und das ist ja auch ganz klar. Stellen wir uns jetzt mal vor, unsere Bundeskanzlerin würde einfach jetzt Christ werden, richtig überzeugter Christ, und würde bei jeder ihrer Reden das auch deutlich betonen und würde jetzt uns als evangelikale Christen unterstützen und was weiß ich alles machen, Gesetze erlassen, dass meinetwegen die Missionsarbeit unterstützen, Gesetze erlassen, die Bibelschule Brake bekommt jedes Jahr 2 Millionen Euro für ihre Arbeit oder so. Wäre doch erstmal toll, nicht? Oder für eure Gemeinde, neue Gemeinde zu bauen und so, alles mit staatlicher Unterstützung, das wäre doch erstmal toll. Und ich glaube, wir sollten auch gar nicht dagegen sein, denn darüber würden viele Leute zum Nachdenken kommen und offen werden. Aber solche Offenheit hat auch immer ein Problem. Und manche Christen heute, die sehen nur auf die Probleme, die durch diese Offenheit entstanden sind, sehen aber nicht mehr das Positive, was daraus entstanden ist. Und das ist eine ziemlich einseitige Geschichtssicht, das ist sogar eher eine schlechte Geschichtssicht. Weil dann könnten wir sagen, naja, am besten hätte es auch keine Reformation gegeben, weil es heute viele in der evangelischen Kirche gibt, die auch ungläubig sind. Oder sagen wir, am besten hätte es dies oder jenes nicht gegeben, das kann man so einseitig gar nicht sagen. Sondern es sind häufig diese positiven Entwicklungen, die, weil sie missbraucht werden, zu negativen Entwicklungen werden. Denn wie kam das Negative? Nicht durch die Ersten, nicht die Christen, die damals da waren. Das waren ja Christen, die kamen direkt aus der Verfolgung. Die haben sich doch nicht auf falsche Kompromisse mit einem Kaiser eingelassen. Also wenn sie streng dabei gewesen waren, lieber gestorben sind, als sich umbringen zu lassen in der Verfolgung, Das wäre dann total unlogisch, dass wenn sie freie sind, jetzt plötzlich fallen sie auf den Staat rein und gehen auf den Staat ein. Das ist ja Unsinn. Die haben sich vorher als Märtyrer bewährt, die haben klare Linie gehabt. Das Problem war nur, dass es jetzt einen fürchterlichen Ansturm auf die Kirchen gegeben hat. Weil die Leute, jetzt durften sie reingehen, plötzlich der große Chef, der Kaiser und Generäle, die werden gläubig. Dann haben sich plötzlich Millionen von Menschen gedacht, wir gehen auch in die Kirche. Und das war dann ein Problem. Aber ein Problem, wie wollt ihr das lösen? Sollen wir sagen, kommt bloß keiner bei uns in die Gemeinde, damit wir keine Probleme bekommen? Stellt euch vor, ihr seid jetzt um 320 in dieser Situation. Ihr habt jetzt eine kleine Gemeinde, habt gerade die Verfolgung überlebt, die Hälfte von euch sind gestorben und jetzt sind da vielleicht in der Gemeinde noch 30 Leute übrig. Und plötzlich bekommt ihr in einem Jahr 100 neue und im nächsten Jahr nochmal 100 neue und im nächsten Jahr 200 neue. Wie wollt ihr die denn alle im Glauben richtig voranbringen? Ihr habt ja nebenbei noch euren Beruf, nicht? Ihr seid ja jetzt nicht vollzeitig, ihr habt keine theologische Ausbildung, die gab es ja damals nicht. Ja, wie wollt ihr die denn jetzt zu